Was kommt nach unserem Tod? Oder anders gesagt, wie gelangen wir in Gottes neue Welt? Das ist das Thema der Predigt und dahin führt uns der Predigttext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Das ist das große Kapitel über die Auferstehung Jesu. Und ich lese uns daraus die Verse 50 bis 58. Also, Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Brüder und Schwestern, das ist ganz sicher. Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes neue Welt gelangen. Ein vergänglicher Körper kann nicht unsterblich werden. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Das geschieht in einem Augenblick, so schnell wie jemand mit der Wimper zuckt, sobald die Posaune das Ende ankündigt. Die Posaune gibt das Signal, dann werden die Verstorbenen zu unvergänglichem Leben erweckt und wir, die dann noch am Leben sind, bekommen den neuen Körper. Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in einen unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht hat. Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann wird das Prophetenwort wahr. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Die Macht des Todes kommt von der Sünde. Die Sünde aber hat ihre Kraft aus dem Gesetz. Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Ja, soweit Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. Und jetzt versuche ich das hier. Mal gucken, ob das gut geht, sonst gebe ich es wieder zurück. Ja, also was kommt nach dem Tod oder wie gelange ich in Gottes neue Welt? Wie komme ich dahin, wo Christus durch die Auferstehung hingekommen ist, in eine neue Welt Gottes, wo eben der Tod keine Macht mehr hat? Ich möchte das in drei Schritten klassisch sozusagen uns vor Augen führen. Der erste Punkt heißt schlicht und einfach verboten, der zweite heißt verwandelt und der dritte heißt verpflichtet, verboten. Also, so einfach, das muss man vorneweg sagen, ist das nicht. So nach dem Motto, wie komme ich dahin, wo Christus ist? Salopper vielleicht gesagt, würden manche sagen, wie komme ich in den Himmel? Aber das muss man ganz kurz abtun, also wir kommen, oder die Bibel redet auch nicht davon, dass wir in den Himmel kommen, sondern wir kommen, wenn, dann in das sogenannte Himmelreich. Das meint aber das Reich Gottes. Da hat man nur den Gottesnamen vermieden. Deshalb steht in der Bibel immer wieder das Reich der Himmel. Hat nichts mit dem Himmel zu tun, sondern das ist das Reich Gottes, das Königreich Gottes oder wie es eben in der Übersetzung etwa der Guten Nachricht Bibel heißt, Gottes neue Welt. Und nun muss man sich vorstellen, dass an der Eingangstür zu dieser neuen Welt Gottes ein Verbotsschild steht. Ein Verbotsschild. Ich habe mal ein paar Verbotsschilder mitgebracht. An Ostern darf ja auch gelacht werden. Manche fahren auch an Ostern nochmal Ski. Und dann begegnet man vielleicht solch einem Verbotsschild. Schneelecken verboten. Ja, also ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb, aber finde ich gut, so ein Schild, oder? Einfach mal ein Verbotsschild. Okay. Weiß nicht, ob wir noch andere lustige Verbotsschilder kennen. Könnte man mal sammeln. Ich habe noch eins gefunden, das finde ich auch nicht schlecht. Für Autofahrer, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Ja. Weiß nicht, ob wir solche Autofahrer kennen. Dies ist eine Einfahrt, hier fahren Autos rein. Und für blinde Autofahrer hat man es auch noch mal festgehalten. Keine Ahnung. Also, ob das stimmt. Ja, ist auch ein schönes Verbotsschild, das deutlich macht, also was man darf und was man nicht darf. Ich habe noch ein drittes Verbotsschild mitgebracht, das führt uns etwas näher an Ostern heran. Is there life after death? Trespass here and find out. Also, gibt es ein Leben nach dem Tod? Dann steig mal hier über den Zaun und dann findest du es heraus. Ja. Also, die Mutigen vor. Verbotsschilder. Ja, und die sagen uns, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen, was wir besser nicht tun sollten. Paulus schreibt, Brüder und Schwestern, das ist ganz sicher, Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes neue Welt gelangen. Ein vergänglicher Körper kann nicht unsterblich werden. Es gibt Dinge in unserem Alltagsleben, in unserem Leben, die sind schlichtweg verboten. Vielleicht zweifelst du daran, ja, vielleicht parkst du dann trotzdem vor irgendeiner Einfahrt und später ärgerst du dich, wenn dein Auto nicht mehr dasteht. Oder ist abgeschleppt worden oder du hast einen Strafzettel an der Windschutzscheibe hängen. Du kannst auch über diesen Zaun klettern hier, ja, also das kann man natürlich und dann findet man es raus. Vielleicht hat man auch ein prickelndes Erlebnis. Ja. Ich stand auch mal in so einem Zaun, habe nicht gesehen, dass er unter Strom stand. Ich dachte dann, mich tritt ein Pferd. Ja. Also das kann man natürlich ausprobieren, wenn man dran zweifelt. Paulus formuliert das ganz stark. Er sagt, Brüder und Schwestern, das ist ganz sicher. Menschen aus Fleisch und Blut, und wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, können nicht in Gottes neue Welt gelangen. Boah, oder? Ich meine, das ist eigentlich doch die Sehnsucht des Menschen ins Paradies, könnte man auch als Bild nehmen, zu gelangen. Und dann wird hier formuliert von Paulus, das geht nicht. Großes Verbotsschild. Und dieses Verbotsschild, das wird schon auf den ersten Seiten der Bibel aufgestellt. Zutritt verboten heißt es sozusagen schon seit Adam und Eva. Ich will uns das mal kurz in Erinnerung rufen. Da heißt es auf den ersten Seiten, das ist 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 22 und die folgenden. Dann sagte Gott, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und böse ist. Also das ist da, wo er von der verbotenen Frucht gegessen hat. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens isst, sonst wird er ewig leben. Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war. So trieb Gott der Herr die Menschen hinaus und stellte östlich von Eden die Cheruben und das flammende Schwert als Wächter auf. Also Cheruben, das sind solche himmlischen Bodyguards mit einem flammenden Schwert. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie aus Star Wars. Also das ist nichts Gutes. Niemand sollte zum Baum des Lebens gelangen können. Also da schon im dritten Kapitel der Bibel ist dieses Verbotsschild aufgestellt worden. Gott sagt nein. Der Mensch, der das Gebot übertreten hat, der Mensch, der zum Sünder geworden ist, hat keine Zugangsberechtigung mehr in meinen Garten, in meine Nähe, in meine Welt, in die Welt Gottes. Verboten. Kein Schild, sondern wie gesagt, so eine himmlische Bodyguard mit einem flammenden Schwert. So beschreibt das die Bibel. Und das ist so, seit Adam und Eva gibt es für den Menschen aus Fleisch und Blut keine Möglichkeit mehr, in diese Welt Gottes zu gelangen. Und die Frage ist natürlich, was muss passieren, um nun doch wieder durch dieses Tor hineinzugehen in Gottes neue Welt. Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, überschrieben mit verwandelt. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis, schreibt Paulus, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Von einer großen Verwandlung ist da die Rede. Der Mensch muss verwandelt werden. Das ist überhaupt das Geheimnis auch von Ostern. Dieser Jesus Christus, auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, ist verwandelt worden, sodass er ja unsterblich wurde, unvergänglich wurde, eine neue Schöpfung wurde. Jesus ist sozusagen der Prototyp dieses neuen Menschen, den Gott vor Augen hat. Und nun malt Paulus das in diesem 15. Kapitel im Korintherbrief noch etwas genauer aus. Das habe ich vorhin nicht gelesen, aber ich will es uns einmal so nochmal vorlesen. Da sagt er in Vers 35, vielleicht fragt jemand, wie soll denn das zugehen, wenn die Toten auferweckt werden? Was für einen Körper werden sie dann haben? Wie kannst du nur so fragen? Wenn du einen Samen ausgesät hast, ist jetzt Frühlingszeit, ja, wenn du einen Samen ausgesät hast, muss er zuerst sterben, damit die Pflanze leben kann. Also da benutzt Paulus so ein Bild, was offensichtlich auch allen Korinthern vor Augen war. Okay, Samen wird gesät und wenn ich diesen Samen aussehe, dann muss dieser Samen quasi sterben, damit aus diesem Samen dann eine Pflanze erwächst. Glauben, Osterglaube hat genau damit zu tun, dass ich bereit bin zu sterben, quasi mit Jesus Christus zu sterben und dann mit Jesus Christus auch wieder zu neuem Leben auferweckt werde. Das ist übrigens die Bewegung, hatten wir, glaube ich, auch mal angetippt im Taufgespräch der Taufe. Taufe ist ja eigentlich das Untertauchen in Wasser, begraben werden, sagt Paulus an einer anderen Stelle in meinem Römerbrief. Da werde ich sozusagen quasi begraben mit Jesus und durch den Glauben, den ich dann erfasse, werde ich mit ihm wieder auferweckt zu neuem Leben, unvergänglichem Leben. Also Paulus gibt hier diesen Hinweis und sagt, ihr müsst verwandelt werden. Ohne Verwandlung gibt es kein neues Leben bei Gott, kommt ihr nicht in Gottes neue Welt hinein. Und er sagt, habt doch einfach mal so Bilder vor Augen von Samen, den ihr aussät. Apropos Bilder, ich habe mal wieder ein paar Bilder mitgebracht, dass wir mal sehen, was das für eine Verwandlung sein kann. Ja, hier zum Beispiel Samen. Jetzt so ein bisschen erwarte ich von der Gemeinde hier auch etwas mit Hilfe. Was für ein Samen ist das? Was wird aus diesen Samenkörnern einmal werden? Also das ist Ostern. Ja, da geht es um Verwandlung. Glaube geht es darum, verwandelt zu werden. Wenn man dieses Samenkorn in die Erde legt, dann wird etwas ganz Leckeres daraus. Kleiner Hinweis von mir. Kleinen Tipp vielleicht, Babys mögen es dann auch irgendwann mal. So. Feigen, Babys und Feigen. Na, also. Aber es ist schon mal in die richtige Richtung, eine Frucht. Will noch einer tippen? Keiner mehr. Hier, erkennt man das so von der Banane? Das waren also hier Bananensamen. Also wird sowas Wunderbares draus, ja, erst so unscheinbar und dann so etwas Fruchtbares und so etwas Leckeres, süße Bananen. Ja, das hat offensichtlich, solche Bilder hat Paulus vor Augen, dass er sagt, schaut, euer Leben, das ist im Prinzip nur ein Samenkorn. Und Gott möchte etwas ganz Neues, etwas ganz Wunderbares draus werden lassen. In Klammern, bist du bereit zu sterben, wie ein Samenkorn. Hier, ein bisschen was Leichteres. Das wissen alle jetzt, oder? Sonnenblumen, ja, also hier. Ja, was für ein Unterschied, ja, so schwarz-weiß, ja. Sieht alles völlig unscheinbar aus. Und offensichtlich hat Gott sich die Mühe gegeben, uns in der Schöpfung solche Hinweise zu geben auf dieses Osterwunder, dass er sagt, schaut so, wie aus diesem Samenkorn, aus diesen schlichten Sonnenblumenkernen hier solch herrliche Blumen erwachsen lasse. So möchte ich auch, dass euer Leben ein Samenkorn ist, aus dem etwas ganz Neues, Herrliches erwächst. Weiß jemand, was das hier ist für ein Samenkorn? Also das ist mit wohl so das eines der größten Samenkörner, die es so gibt. Kann man nicht im Tütchen kaufen. Du liebe Zeit, also gibt's das auf Deutsch? Also, das mag stimmen. Ich habe jetzt gefunden, das ist die Seychellenpalme. Ja, also so eine Palmenart und so sieht sie ausgewachsen aus. Also nochmal, Wahnsinn, oder? Wie das funktioniert, ja? Paulus schreibt, Vers 42, so könnt ihr euch ein Bild von der Auferstehung der Toten machen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, Vers 43, ist armselig. Aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist voll Kraft. Was in die Erde gelegt wird, war von natürlichem Leben beseelt. Aber was zu neuem Leben erwacht, wird ganz vom Geist Gottes beseelt sein. Alles aus diesem 15. Kapitel im 1. Korintherbrief. Ja? Also da hat er das offensichtlich durchbuchstabiert und hat gesagt, liebe Brüder und Schwestern, hier, ich will euch das nochmal erklären. Vielleicht nochmal ein anderer Glaubenszeuge, Johannes, einer der Jünger Jesu, der hat in seinem ersten Brief geschrieben, ihr Lieben, wir sind schon Kinder Gottes, was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Also was genau, wie das genau aussehen wird, wenn ein Mensch mit Christus gestorben ist sozusagen, im Glauben, sich an Jesus Christus hält. Das wissen wir nicht genau. Ja? Aber eins ist klar, es wird Gott ähnlich sein. Gott ist ewig. Gott ist nicht mehr diesen Kategorien unseres Daseins unterworfen. Er ist jenseits von Raum und Zeit. Ja? Das können wir uns nicht vorstellen. Unsere Vorstellung reicht immer nur innerhalb von Raum und Zeit. Was außerhalb von Raum und Zeit ist, Gott, Gottes neue Welt, das können wir uns nicht vorstellen. Wie gesagt, die Schöpfung gibt uns so kleine Hinweise mit diesen Samenkörnern und sagt, pass auf, so etwa läuft es ab. Ja, so ein Riesenunterschied wird das sein. Du siehst hier nur, wir Menschen sind nur Samenkörner, aber Gott möchte etwas ganz Besonderes aus uns werden lassen. Ich habe so gedacht, ja, wenn das so ist, dass im Grunde genommen unser Körper, unser Leib, unser Leben nur ein Samenkorn ist, ja, dann sollten wir auf Veränderungen an unserem Körper und so weiter doch sehr gelassen reagieren. Ja, dann können wir auch, wenn wir diese Hoffnung mit Christus haben, dass wir zu einem neuen Leben erweckt werden, dann müssen wir unser Denken nicht mehr, muss nicht mehr um Beauty und Wellness gehen, ja, das sind ja so Schlagworte, nichts anderes sozusagen für, früher hat man einfach gesagt, man ist so egoistisch, egozentrisch, alles dreht sich um einen selbst, sondern es kann statt Beauty und Wellness kann es um Love and Kindness gehen. Ja, das wären so zwei andere Schlagworte, um Liebe und Freundlichkeit. Ja, dass ich sage, ich möchte andere Menschen mit Liebe und Freundlichkeit beschenken. Ich kann gelassen reagieren als einer, der mit Christus im Glauben verbunden ist, auf das, wie mein Körper langsam aber sicher verfällt. Gelassen heißt aber auf der anderen Seite auch nicht nachlassen. Habe ich da noch? Genau, das ist also das Stichwort verpflichtet. Paulus schreibt, Vers 58, darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Glaube fängt immer ganz klein an. Das sehen wir auch an Ostern bei den Jüngern und Jüngerinnen. Die sind alle so ein bisschen, am Anfang habe ich das so gesagt, begriffsstutzig. Ja, die sagen, Mensch, ist das wirklich wahr? Und das ist so ein bisschen ein Wagnis, sich drauf einzulassen, auf Jesus einzulassen. Kinder fangen an, manchmal sind Kinder vielleicht sogar die viel mutiger noch erste Glaubensschritte tun und für die das viel, viel selbstverständlicher ist, zu sagen, ich vertraue auf einen anderen, auf einen sogar, den ich nicht sehen kann. Ich vertraue auf ihn, ich vertraue darauf. Für uns Erwachsenen ist das oft ein viel, viel schwieriger Schritt. Wir vertrauen niemanden, bestenfalls uns selbst. Der Glaube mutet uns das zu, deshalb Paulus schreibt das, werdet fest und unerschütterlich in euren Glauben. Ja, da geht es Glaubensschritte, Schritt für Schritt zu sagen, ich vertraue nicht nur in dieser oder jener Sache auf diesen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, sondern ich vertraue ihm sogar mein ganzes Leben an. Ja, das wäre letztlich dieser Glaubensschritt. Können Kinder leisten, vielleicht im Konfirmandenalter danach, dass ich sage, ich vertraue mich dir an, Jesus Christus. Du bist es, der vom Tod zu neuem Leben erweckt worden ist. Ich vertraue mich dir an und hoffe darauf und baue darauf, dass auch ich nach dem Tod zu neuem Leben erweckt werde. Ich vertraue dir und damit verbunden aber auch, ich tue stets das Beste für die Sache des Herrn. Es gibt ja noch so eine Form von Glauben, die orientiert sich so ein bisschen daran, dass sie denkt, Glaube, das ist so wie ein Wartezimmer. Aber der Osterglaube will aus dieser Welt kein Wartezimmer machen, sodass man sagt, ach ja, ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Und dann verschränkt man so ein bisschen die Arme, wie man halt so im Wartezimmer sitzt. Oder man nimmt sich noch die Zeitschrift vor, die da gerade so rumliegt. Und man hofft, dass irgendwann, Paulus sagt, die Posaune erklingt oder die Sprechstundenhilfe ruft und sagt, der Nächste bitte oder ruft meinen Namen und dann bin ich dran und dann ist alles gut. Nein, also Osterglaube hat nichts von einem Wartezimmer. Dazu hat Jesus seine Jünger, seine Jüngerinnen nicht berufen. Mit dieser Hoffnung, irgendwann wird mein Name gerufen und dann ist sozusagen Schicht im Schacht und dann ist es mit dieser Welt gut und dann komme ich in Gottes neue Welt. Nein, wenn man schon in der Arztpraxis einmal dieses Bild nehmen will, dann ist es vielmehr, dass der Osterglaube diese Welt zu einem Behandlungszimmer macht. Und wir sind quasi das Ärzteteam, die diese Welt, ja, behandelt. Ja. Also das ist die Veränderung im Leben eines Christen, dass ich plötzlich die Welt mit ganz anderen Augen sehe und sage, ich kann in dieser Welt noch so viele Menschen retten, für Jesus retten, für diese neue Welt Gottes retten. Davon hat Jesus selbst schon gesprochen, im Matthäusevangelium Kapitel 25, kurz vor Ostern hat Jesus nochmal eine längere Rede gehalten. Und da hat er davon gesprochen, hat er sechs Arbeitsfelder, sechs Behandlungszimmer, wenn man so will, benannt. Sechs Behandlungszimmer, und sagte, da könnt ihr drauf achten. Und Matthäus Kapitel 25, Vers 34 sagt er, nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang zugedacht hat. Also er ist genau bei unserem Thema, er sagt hier, Gottes neue Welt, das ist das, was eigentlich Gott für euch vorgesehen hat. Nehmt sie in Besitz, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Das ist das erste Behandlungszimmer. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Das zweite Behandlungszimmer. Ich war fremd, ihr habt mich bei euch aufgenommen. Drittes, ich war nackt und ihr habt mir etwas zum Anziehen gegeben. Das vierte, ich war krank und ihr habt mich versorgt. Das war das fünfte. Und ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das sechste Behandlungszimmer, was Jesus hier erwähnt. Christen sehen in dieser Welt plötzlich überall Menschen, die es zu gewinnen gilt für diese neue Welt Gottes. Und sie gehen auf die Hungrigen, Durstigen, auf die Fremden und Nackten, auf die Kranken und Gefangenen zu. Jakobus, Bruder Jesu, hat in seinem Brief Jakobus 1, Vers 22 geschrieben, es genügt nicht, dieses Wort, auch die Osterbotschaft nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Jesus sagt, die, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Jeder Mensch soll dahin gelangen, wo Jesus hingelangt ist, in diese neue Welt Gottes. Am Anfang steht dieses Verbotsschild. Und wir halten inne und wir sehen, hoppla, so wie wir sind, mit unserer Sünde, die sich nicht groß unterscheiden muss von dem, was Adam und Eva damals in diesem Garten getan haben, können wir nicht zu Gott gelangen. Aber wenn wir uns verwandeln lassen durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, es wagen, dann wird sich unser ganzes Leben ändern und wir sind verpflichtet dazu, in dieser Welt Menschen zu behandeln und sie für die neue Welt Gottes zu retten. Das ist Ostern und ich hoffe, Ostern wird so auch in unserem Leben. Amen.